SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Eine neue Runde im bislang unendlichen Hin und Her bei der Frage, wann denn wieder Schiffe ungehindert durch die Straße von Hormuz fahren können. US-Präsident Donald Trump will die Waffenruhe im Krieg mit dem Iran verlängern. Sie wäre in der kommenden Nacht ausgelaufen. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Er werde von Angriffen auf den Iran absehen, bis ein geeinter Vorschlag aus dem Iran vorliege und die Gespräche abgeschlossen seien, schreibt US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er reagiere damit auf den Wunsch Pakistans, von Angriffen abzusehen, bis ein Vorschlag aus dem Iran auf dem Tisch liege, so Trump. Eine neue Frist setzte er nicht. Es war ein völlig anderer Ton als noch Stunden zuvor. Da hatte Trump in einem Interview mit dem Sender CNBC mit einem Militärschlag gedroht, falls der Iran den US-Forderungen nicht nachkomme. Trump bekräftigte auf Truth Social aber auch, dass die US-Blockade iranischer Häfen bestehen bleibe.
Um die Folgen des Iran-Kriegs für die Energieversorgung geht es heute auch beim Petersberger Klimadialog in Berlin. Zum Abschluss der Beratung wird Kanzler Friedrich Merz eine Rede halten. Dietrich Karl-Maurer blickt voraus.
Es wird erwartet, dass Kanzler Merz sich heute zur internationalen Klimapolitik äußert, aber auch zum Kurs der Bundesregierung beim Umbau von Energieversorgung und Industrie in Deutschland. An dem zweitägigen Treffen Petersberger Klimadialog nehmen Vertreter aus mehr als 30 Staaten teil. Im Mittelpunkt steht der weltweite Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf erneuerbare Energien. Die Gespräche stehen unter dem Eindruck einer angespannten weltweiten Energiesituation durch den Iran-Krieg. Vor diesem Hintergrund gibt der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, auf dem Treffen eine Einschätzung zur Lage der Energiemärkte und zu den Folgen der Krise.
Auch wegen des Klimawandels geht die Heuschnupfenzeit immer früher los, dauert länger und wird für viele heftiger. Das zeigt eine Studie im Fachjournal The Lancet. Demnach fliegen die Pollen im Schnitt 1 bis 2 Wochen früher als noch in den 1990er Jahren. Einzelheiten von Jan Toczynski aus der Umweltredaktion.
Grund für die Veränderung ist der Klimawandel. Er bringt höhere Temperaturen im Frühling, dadurch blühen die Bäume früher. Das Ergebnis: eine 15-20% stärkere Pollensaison mit höheren Pollenmengen und teils längere Saisondauer. Die Leidtragenden sind Menschen mit Heuschnupfen oder Asthma. Laut Lancet Countdown leiden in Europa je nach Region zwischen 4 und 32% der Menschen an Heuschnupfen, häufig verbunden mit Asthma oder Bindehautentzündung. Die Pollen gelten hierfür als ein wichtiger Auslöser.
Junge Menschen in Deutschland ziehen im Schnitt mit gut 24 Jahren von zu Hause aus. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland und bezieht sich dabei auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Kevin Frisch berichtet.
Damit ist das Alter in Deutschland im Vergleich zum Jahr davor leicht gestiegen. 2024 lag es noch bei 23,9. EU-weit ziehen junge Menschen deutlich später aus. Da lag der Schnitt letztes Jahr bei über 26 Jahren. Besonders lange zu Hause wohnen die Kroatinnen und Kroaten mit durchschnittlich 31,5 Jahren. Am jüngsten sind die Menschen in Finnland, wenn sie ausziehen, mit im Schnitt 21,3 Jahren. Frauen ziehen meistens früher aus als Männer.
In der Nacht ist ein Castortransport durch Nordrhein-Westfalen gerollt. Ein Behälter aus dem Forschungszentrum Jülich wurde ins Zwischenlager Ahaus gebracht. Dort hatten am Abend rund 200 Menschen gegen den Transport demonstriert. Bis zum Sommer 2027 sollen noch 150 weitere Castorbehälter folgen. Die Rückbauarbeiten am ehemaligen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich gehen weiter voran. Wie der Betreiber RWE auf SWR-Anfrage mitgeteilt hat, werden die Arbeiten wohl noch einige Jahre dauern. Über den aktuellen Stand berichtet SWR-Reporterin Christina Nova.
Momentan sind die Arbeiter laut RWE am Herzstück des Kraftwerks zugange, dem Reaktordruckbehälter. Das Innenleben ist schon raus, jetzt geht es an den Behälter selbst. Eine RWE-Sprecherin sagte mir, dass der Rückbau sich wahrscheinlich bis in die 2030er Jahre ziehen wird. Und das, obwohl rund 70 RWE-Beschäftigte und genauso viele Beschäftigte von Partnerfirmen involviert sind. Begonnen haben die Arbeiten bereits 2004, 2019 verschwand dann der markante Kühlturm. Mittlerweile werden große Teile des alten Betriebsgeländes schon anderweitig genutzt. Dort stehen etwa Bürogebäude, Hallen und auch ein Hotel.
Der Mann, der am Montag an den Pyramiden im mexikanischen Teotihuacan auf Besucher geschossen hat, war, nach Behördenangaben, vom Schulmassaker an der Columbine High School inspiriert. Die Tat in Mexiko geschah auf den Tag genau 27 Jahre nach den Schüssen in den USA. Die mexikanische Polizei fand im Rucksack des Mannes entsprechende Bilder und Schriften. Auch eine Augenzeugin berichtete, der Täter habe über den Jahrestag gesprochen. Am 20. April 1999 hatten zwei Jugendliche an der Columbine High School in Littleton im US-Bundesstaat Colorado erst 12 Mitschüler und einen Lehrer erschossen und dann sich selbst. Bei dem Anschlag am Montag in Teotihuacan wurden eine Frau getötet und 13 weitere Menschen verletzt. Der Täter hat sich dann selbst getötet. Die Pyramidenanlage in der Nähe von Mexico City ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen in Mexiko. Der deutsche Ex-Nationalspieler Dirk Nowitzki ist in die Basketball Hall of Fame aufgenommen worden. Diese Ehrung hat der Weltverband FIBA beschlossen. Bei der Verleihung in Berlin hat Nowitzki am Abend gesagt:
Ich könnte nicht glücklicher sein, mit euch allen zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten. Ich habe so viel gelernt in den letzten 6-7 Jahren. Ich bin super aufgeregt, dass ihr alle mit mir in meinem Heimatland seid heute. Das bedeutet mir unfassbar viel.
Nowitzki ist der zweite deutsche Basketballer in der Hall of Fame. Vor ihm hat das nur Detlef Schrempf geschafft vor 5 Jahren. Die deutsche Frauen-Basketball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM nicht allzu schwere Gruppengegner. Das hat die Auslösung am Abend ergeben. Sportreporter Jakob Rüdiger berichtet.
In der Gruppe A trifft Deutschland auf Spanien, Japan und Mali. Centerspielerin Marie Gülich zeigte sich nach der Auslosung im Kraftwerk Berlin zufrieden mit den Gegnern. 16 Mannschaften wurden auf 4 Gruppen aufgeteilt. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die zweiten und dritten spielen in einer vorgeschalteten K.O.-Runde die weitere 4 Viertelfinalisten aus. Das deutsche Team will beim Turnier im September in Berlin um eine Medaille mitspielen und setzt auf den Heimvorteil. Für das Finalwochenende sind bereits 80% der Tickets verkauft.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute an manchen Stellen erstmal Nebel, später wird es strahlend sonnig bei 12 Grad im Schwarzwald und bis zu 20 Grad in Südbaden.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Kein Ding ohne Erdöl? Welche Alternativen gibt es? Darum geht es in dieser Woche in unserer Serie in SWR aktuell. Besonders viel Erdöl und Gas braucht man, um bestimmte Chemikalien und Kunststoffe herzustellen. Und auch wenn der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF nach eigenen Angaben bisher kein Versorgungsproblem hat, denkt man auch dort über Alternativen nach. Darüber spreche ich mit Dr. Jens Hamprecht. Er ist für die BASF weltweit für die Abstimmung beim Thema Kunststoffrecycling zuständig. Wofür brauchen Sie eigentlich im Moment noch fossile Ressourcen, insbesondere Erdöl, in der Chemie- und Kunststoffproduktion?
Für die Chemie, da ist Erdöl eben nicht nur Energie, sondern auch ganz wesentlich als Rohstoff. Sie haben es eingangs erwähnt, Chemie steckt in ganz vielen Produkten drin. Wenn wir morgens aufstehen, Zahnbürste aus Kunststoff, Zahnpasta mittels Chemie hergestellt, seien es jetzt die Turnschuhe aus Kunststoff oder Sitze im Auto. Also überall da steckt Chemie drin. Und was vielen eben nicht bewusst ist, die Chemieindustrie liefert Produkte in nahezu alle Industriesektoren und hat deshalb eine ganz zentrale Bedeutung für die Versorgungssicherheit und auch für die Unabhängigkeit von Europa. Ich glaube, deshalb ist die ganz wesentliche Frage, wie können wir denn das Erdöl Schritt für Schritt sinnvoll ersetzen, in vollem Bewusstsein, dass wir heute noch nicht einfach darauf verzichten können.
Bei welchen Produkten, bei welchen Produktbereichen geht das denn schon ohne Erdöl?
Das hängt wirklich sehr vom Produkt ab. Also ein Produkt, bei dem das Recycling beispielsweise sehr gut funktioniert, das ist die PET-Flasche, also die Getränkeflasche. Wenn wir die im Supermarkt zurückgeben, kann sie entweder neu befüllt werden oder sie wird eben geschreddert und die kleinen Kunststoffteile werden dann erhitzt und in eine neue Kunststoffform, beispielsweise wieder in eine PET-Flaschenform gebracht. Jetzt gibt es aber viele Kunststoffe, wo dieses Aufschmelzen und was Neues draus machen eben nicht funktioniert. Zum Beispiel bei Matratzen, Altreifen, Textilien, die können sie nicht einfach aufschmelzen. Und was wir da brauchen, das sind eben neue Recycling-Ansätze, das chemische Recycling. Jetzt gibt es nur eins zu beachten. Bei dem Recycling, egal welches Verfahren wir jetzt nehmen, es gibt immer einen Schwund. Und das ist besonders bei den Dämmstoffen ein kritisches Thema. In Deutschland wenden wir knapp 20% des Erdöl und Erdgas nur dafür auf, unsere Wohnungen und Gebäude zu heizen. Und deswegen helfen uns diese Dämmstoffe aus Styropor, dass eben weniger fossile Ressourcen dafür benötigt werden. Der Punkt ist nur, wenn wir jetzt sagen, okay, dann lass uns doch die Dämmstoffe rezyklatbasiert machen. Es gibt eben in Deutschland viel weniger Gebäude, die abgerissen werden, aus denen ich Dämmstoffe gewinnen kann, als ich neu benötige. Das heißt, ergänzend zu dem Recycling brauche ich vor allem bei diesen Anwendungen, eben wie Dämmstoffe, die sehr lange genutzt werden, brauche ich auch eine alternative Quelle. Und das ist insbesondere Biomasse, die wir aber natürlich verantwortungsvoll und ohne Konkurrenz zu Lebensmitteln einsetzen müssen.
Herr Hambrecht, Sie sagen, Recycling darf man nicht allein nur in Sachen Umwelt denken, da steckt mehr drin. Was genau?
Recycling ist eben ganz zentral, wenn wir die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit von Europa sicherstellen wollen. Und dafür ist mein Wunsch, lassen Sie uns das, was wir an Sammel- und Recycling-Infrastruktur haben, nutzen. Seien es jetzt die separate Textilsammlung oder sei es die Rückgabe der Elektrogeräte. Und da können wir vom Ausland auch ganz viel lernen. Also in Belgien, da können wir Reifen nach Gebrauch dem Altreifenhändler zurückgeben. In Frankreich, da können wir die Matratzen nach Gebrauch dem Möbelhändler zurückgeben. Wir zahlen eine kleine Gebühr für den Kauf der neuen Produkte, aber da wird's Recycling mitfinanziert. Und so kommen auch wir in der Chemieindustrie an diese Rohstoffe wieder zurück, wenn sie eben nicht alle in der Restmülltonne oder im Wertstoffhof nur im großen Kunststoffcontainer landen.
Jens Hambrecht von der BASF ist bei dem weltgrößten Chemiekonzern für die Abstimmung beim Thema Kunststoffrecycling zuständig.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Bundesregierung stellt heute ihre sogenannte Frühjahrsprojektion zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vor. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung orientieren sich bei der Aufstellung ihrer Haushalte an diesen Eckwerten. Die Daten sind auch für den Arbeitskreis Steuerschätzung wichtig. Aus Berlin, Anne-Kathrin Mellmann.
Für Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche ist das kein einfacher Termin. Die deutsche Wirtschaft wächst derzeit nur schwach. Die Erwartungen wurden zuletzt nach unten korrigiert. Angesichts des Iran-Kriegs und der Ungewissheit über seinen weiteren Verlauf bleibt die wirtschaftliche Lage angespannt. Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute wie das IFO-Institut und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwarten für das laufende Jahr ein geringes Wachstum von weniger als 1%. Zugleich dürfte die Inflation nur langsam zurückgehen. Gründe dafür sind unter anderem gestiegene Energiepreise und eine schwächelnde Industrie. Die Frühjahrsprojektion ist eine wichtige Grundlage für die Haushaltsplanung der Bundesregierung. In der kommenden Woche sollen die Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2027 vorliegen.
Jetzt geht's um die Grundsteuer. Die wurde 2019 reformiert, wird seit 2025 nach neuem Modell erhoben. Und mehr als 2000 Grundstückseigentümer haben in dieser Zeit bundesweit Einspruch oder Klage dagegen erhoben. Der Bundesfinanzhof hat im Dezember Beschwerden gegen die Grundsteuer nach dem sogenannten Bundesmodell zurückgewiesen. Diese Fälle liegen nun beim Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung. Heute verhandelt das oberste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof, gegenüber zwei Klagen gegen das Modell, das in Baden-Württemberg gilt. Aus München, Wolfram Schrag.
Das Land Baden-Württemberg hat von dem Recht Gebrauch gemacht, das der Bundesgesetzgeber bei der Grundsteuer eingeräumt hat und ein eigenes Modell zur Berechnung ermittelt. Wichtigster Unterschied zum Bundesmodell: die Art der Bebauung oder das Alter des Gebäudes spielen für die Steuer in Baden-Württemberg keine Rolle. Die Grundsteuer dort wird ausschließlich aufgrund der Fläche und der sogenannten Bodenrichtwerte berechnet. Diese legt ein Gutachterausschuss für verschiedene Zonen in der jeweiligen Kommune fest. Die Kläger halten die Berechnung in ihrem Fall jeweils für ungerecht und verfassungswidrig. Es werde zu schematisch und typisiert vorgegangen. Grund für ihre Klagen ist, dass sie bedeutend höhere Grundsteuern als vor der Reform bezahlen. In der ersten Instanz hatten sie argumentiert, diese nicht nachvollziehbaren Belastungen führten zu einer Vermögensteuer über die Hintertüre. Das Finanzgericht in Baden-Württemberg hat die Klagen aber zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgen die Kläger nun ihr Anliegen weiter. Sie werden dabei vom Bund der Steuerzahler und vom Verband Haus und Grund unterstützt.
Vier Männer müssen sich ab heute vor dem Koblenzer Landgericht verantworten, weil sie sich Kurzarbeitergeld erschwindelt haben sollen. Sie ließen sich diese Leistung auszahlen, obwohl sie teilweise gar nicht gearbeitet hatten. SWR-Reporterin Andrea Kaltheier.
Die vier Angeklagten waren laut Gericht bei Eisdielen in Koblenz, Bonn und in Wuppertal beschäftigt. Das Kurzarbeitergeld bekamen sie während der Corona-Pandemie. Um es zu beziehen, verschleierten die Tatverdächtigen laut Gerichtssprecherin ihre Beschäftigungsverhältnisse und machten falsche Angaben. Demnach bekam so einer der Angeklagten in der Zeit beispielsweise etwa 38.000 Euro Kurzarbeitergeld. Ein weiterer erhielt zum Beispiel 10.000 Euro. Wegen der gleichen Vorwürfe sind schon Komplizen der vier Männer, die ab heute vor Gericht stehen, rechtskräftig verurteilt worden.
Ein großer Tag könnte das heute werden für Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er spricht im Bundestag und bei einer großen Pressekonferenz über die Fähigkeiten und die Militärstrategie der Bundeswehr. Ganz aktuell könnte er sich dafür Anregungen aus der Tierwelt holen, meint SWR Berlin-Korrespondent Chris Berdrow.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wissenschaftler staunen gerade über den neuseeländischen Bergpapagei Bruce. Das Tier wurde 2013 schwer verletzt gefunden und wieder aufgepäppelt. Bis heute fehlt Bruce mehr als die Hälfte seines Schnabels. Obwohl der Schnabel für Kämpfe und damit die Papageienrangordnung entscheidend ist, hat sich Bruce zum unangefochtenen Boss seiner Gruppe gemausert. Was ungefähr die Performance-Kurve umreißt, die auch die Bundeswehr nehmen soll. From Zero to Hero. Laut den Tierexperten hat der Papagei es mit einer von ihm selbst entwickelten Kampftechnik geschafft. Ja, es wäre billig, die Bundeswehr in eine Reihe mit einem behinderten Papagei zu stellen. Trotzdem gilt auch auf menschlichen Schlachtfeldern, wer nach Waffen unterlegen ist, versucht mit Kampftechniken der besonderen Art ans Ziel zu kommen. Dass sich alle Anstrengungen dafür lohnen, beweist der Papagei auch. Die Artgenossen überlassen ihm den Vortritt an den Futterplätzen, entspannter ist er auch. Wenn also ein bisschen Bruce in Boris Pistorius steckt, dann kann das nur gut sein.
Das waren Gedanken von Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.